Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Ganz wieder. Entscheid du, wer anfängt. Ich bin mit beidem okay.
Ja, dann fange ich an.
Ja, dann mal los. Wo bist du heute?
Ich bin im Büro in Oberhausen, in Oberbayern. Muss man dazu sagen, es gibt ein paar und 20 Oberhausen in Deutschland. Ich bin das in Oberbayern, also südlich von München.
Mit schwieriger Internetanbindung, bitte.
Ja, das ist auf dem Platten ist es nicht. Hügeligen Land bei uns hier in Bayern, Süddeutschland. Also, ich wollte dir heute, weil es mich immer wieder triggert, muss ich dazu sagen, zur KI-Kompetenz der KI-Verordnung was sagen. Seit Wochen geht es eigentlich so. Ja. Komm wieder rauf. Ich sehe es genauso wie du auch, seit Wochen eben auf, weiß nicht, LinkedIn oder wo auch immer ich das lese, seit dem 2.2.25 KI-Schulungspflicht. Und jedes Mal denke ich mir, nein, das stimmt nicht. Schulungspflicht ist schon mal falsch. Also wenn ich schon so einen Beitrag lese, wo steht, seit 2.2. besteht für jeden Mitarbeiter Schulungspflicht, dann ist es für mich schon so ein Indikator für, das kann nichts mehr werden. Das stimmt nicht, das ist Schmarrn. Wie ist es bei dir? Wie geht da dein Puls hoch?
Aber mich triggert das total. Ich sehe das regelmäßig, wenn ich dann durch LinkedIn scrolle. Die machen die Anbieter für solche KI-Schulungen, also sowohl die klassischen, die immer irgendwelche Schulungen zu diversen Compliance-Themen anbieten, als auch die neuen. Wir haben ja wieder Goldgräberzeiten. Das heißt, es entstehen dann irgendwie neue Firmen, neue Produkte und die spezialisieren sich darauf. Die pflastern einen mit Werbung zu und die drohen mit Bußgeld, die drohen mit ich muss es auch noch nachweisen. Und das sind alles Dinge, die ergeben sich gar nicht aus dem Gesetz. Nicht so.
Ja, wird ja immer schlimmer. Also es genau das meinte ich, wenn man das dann so liest mit Schulungspflicht, jetzt hast du es schon gesagt, dann steht dann meistens dann noch Bußgeld und so. Das meinte ich mit, es wird ja immer schlimmer. Also das, so in diese Abwärtsspirale der Qualität dreht sich's dann. Gerade weil du sagst LinkedIn, ich bin dann immer versucht, dann das klarzustellen. Ich habe es eine Zeit lang auch versucht und manchmal schreibe ich dann noch, nein, es gibt keine Pflicht und so. Ich habe es die Tage, das hast du auch gesehen, ich habe gesehen, dass du es gesehen hast, weil du hast den Beitrag dann auch noch kommentiert. Das ist jetzt für mich, deswegen triggert es mich heute nochmal extra, sogar so weit, dass die IHK das auch so geschrieben hat. Und das finde ich irgendwie, ja, das ist eben keiner dieser Anbieter, die Schulungen verkaufen wollen, sondern da hätte ich jetzt irgendwie erwartet, ja, dass ein bisschen objektiver berichtet wird. Ich würde an der Stelle gerne mal die KI-Kompetenz oder den Artikel 4 zur KI-Kompetenz nochmal ein bisschen nicht auseinandernehmen, aber jetzt mal dazu was zu sagen. Weil im Endeffekt steht doch da, dass
ich sehe mich noch.
Anbieter und Betreiber von KI-Systemen Maßnahmen ergreifen müssen, um nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und Nutzung von KI befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen. Dabei müssen sie berücksichtigen, dass technische Kenntnisse, Erfahrungen, Ausbildung, Schulung und der Kontext, den müssen sie richtig berücksichtigen, Entschuldigung, in dem diese Systeme eingesetzt werden sollen. So, und das heißt nicht, jeder muss geschult werden. Also um es klarzustellen, wenn jemand das schon weiß, weil er, weiß ich nicht, schon seit 20 Jahren sich mit KI beschäftigt, Informatik studiert hat, was auch immer, um die Risiken weiß und so weiter, der muss nicht in eine Standard 35-Minuten-Schulung, was KI ist. Der hat es vielleicht nötiger, also nicht jeder, ja, es könnte sein, dass er sich ein bisschen mit den Risiken oder mit den rechtlichen, was jetzt neu ist, beschäftigen muss, also eben so diese regulatorischen Sachen. Während jemand anders, der noch nie irgendwas mit KI zu tun hatte, vielleicht auch einen Überblick braucht, was überhaupt KI ist, wie sie funktioniert, was die Risiken, Probleme und so weiter davon sind. Und ja, je nachdem, was die halt als Aufgaben bekommen, dann vielleicht mehr. Also es ist immer sehr spezifisch. Und das vermisse ich bei diesen ja, One-Size-Fits-All-Schulungen. Und ich glaube auch nicht daran, ich habe noch keine gesehen, dass in 35 Minuten dann das Thema wirklich abhaken kannst im Sinne dieser Vorgabe. Oder wie meinst du oder siehst du das?
Überhaupt nicht. Also ich sehe auch vor allen Dingen, es sind wie immer bei unseren Themen so zwei Ausrichtungen. Wenn ich sage, ich möchte als Organisation etwas machen, was Wirkung entfaltet zum Thema künstliche Intelligenz und wie meine Mitarbeitenden damit umgehen. Dann habe ich ein ureigenstes Interesse, das Wissen dorthin zu pflanzen, wo es gebraucht wird und nicht unnötig pauschal zu schulen. Wir haben aber leider immer in unseren Themenbereichen, also gerade Datenschutz, aber auch andere Compliance-Themen, so die Ansicht von Organisationen, ich mache mal eben eine Standardschulung für alle. Das ist billig, kaufe ich im Paket ein, rolle es einmal aus, ich habe nur die Verschwendung der Arbeitszeit. Und danach habe ich meine Pflicht getan und kann mich wieder schlafen legen. Und das ist halt eben der große Trugschluss. Das hat im Datenschutz schon nicht funktioniert. Das funktioniert auch in keinem anderen Bereich. Und das ist meine Angst, wenn diese Angebote so kommen, dass die Menschen dann denken, also die Unternehmen denken, ja, so scheint es ja auch zu funktionieren.
Naja, das stimmt schon, dass das, also das nehme ich auch wahr, dass eben dann so dieses, ja, wir müssen das machen, weil wir wollen uns ja dann nicht angreifbar machen, beziehungsweise wir wollen uns ja auch nicht Bußgeld schuldig machen, so in der Art, wir machen halt jetzt was, dann ist erledigt. Aber naja, ohne Sinn und Verstand dahinter, also konkret und gezielt. Und dann ergibt es, so wie du es jetzt schon sagst, für mich auch überhaupt keinen Sinn mehr, dass man eigentlich auf der einen Seite versucht, das möglichst klein zu halten, weil das sind natürlich Ressourcen, die da verbraucht werden, also kostet Zeit und Geld, also Arbeitszeit und auch die Zeit, die dann nicht produktiv ist, also der Mitarbeiter nicht produktiv ist und natürlich auch noch diese Schulungsgebühren. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ja, aber das ist ja dann total ziellos, wahllos. Also das Geld ist ja wirklich zum Fenster rausgeschmissen, wenn es irgendwie alle betrifft, die es gar nicht bräuchten. Also so ein bisschen mehr zielgerichtetes Handeln erwartete ich mir eigentlich da.
Ja.
Naja, im Endeffekt würde ich, oder wie geht es denn besser? Also um jetzt nicht nur zu meckern, im Endeffekt muss man noch schauen, welche Systeme setzt du überhaupt ein? Welcher Mitarbeiter soll was mit KI machen? Mit welcher KI? Und was muss der darüber wissen? Also, wie funktioniert diese KI, die er einsetzen soll? Welche Risiken bestehen bezüglich des Themas, in dem er da oder in dem Themenbereich, in dem er da arbeitet? Wo steigt er ein? Also, welche Vorbildung, welchen Kenntnisstand bringt er schon mit? Und wo muss man unter Umständen dann noch weitermachen? Also, wie entwickelt sich das? Hat er vielleicht auch eine Verantwortung, die er übernimmt? Also, eine Fachkompetenz, Fachbereichsleitung, wie auch immer? Muss er eben auch das Rechtliche noch beachten, Systeme einführen, also intern sozusagen, sich um Datenschutz kümmern, solche Sachen. Na, und dann geht es eben weiter. Also da trennt sich dann der Sachbearbeiter, sage ich jetzt mal, vom Fachbereichsleiter. Und genauso muss dann auch jeder geschult werden. Für manche reicht das Basic-Thema, für manche reicht dann eben ein bisschen mehr. Also es ist ein individueller Schulungsplan, auf den wir dazu steuern bezüglich der KI. Und ich halte das jetzt auch in Bezug auf andere Themen, wie jetzt zum Beispiel Datenschutz, oder auch die Informationssicherheit allgemein, auch für gar keine schlechte Idee.
Ja, vielleicht eine letzte Meinung noch dazu. Ich kann ja als Unternehmen durchaus Standardschulungen einsetzen, aber nicht, indem ich eine Schulung über alle ausrolle, sondern dann mache ich mir Gedanken, wo ist der konkrete Bedarf, wer braucht wie viel Know-how, und dann schicke ich halt meine drei Spezies aus der IT und meinen Beauftragten, der sich jetzt um das Thema KI kümmert, den schicke ich auf eine große Schulung. Und dann habe ich noch 20 Leute, die schicke ich auf eine kleine Schulung. Vielleicht gibt es auch noch zwei Varianten, aber dann ist auch wirklich gut. Also nichts gegen Standardschulung, aber Standardschulung passend zum geeigneten Mitarbeiter.
Genau. Ja, bin ich absolut dabei. Da haben wir das Thema geklärt. Also abschließend würde ich sagen. Und,
ich habe auch noch so ein spannendes Buch gebracht, wenn du magst.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich auch noch, jetzt geht es mir auch ein bisschen besser, habe sozusagen mir den Frust von der Seele geredet. Was hast du denn, Thomas?
Also ein Thema, das taucht jetzt zunehmend aus der Versenkung auf. Das ist so ein bisschen überspielt worden von KI und diesen ganzen neuen Gesetzen. Aber es gibt ein weiteres Gesetz, yet another Gesetz auf EU-Ebene, das für uns ab Ende Juni relevant ist, nämlich das, ich muss es ablesen, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das uns trifft. Am Ende ist das eine coole Sache. Da geht es darum, dass Online-Anbieter ihre Technik, ihre Online-Shops, ihre Webseiten so technisch aufbereiten, dass auch Menschen mit eingeschränkten Wahrnehmungsmöglichkeiten die Möglichkeit haben, sich diese Inhalte zu erschließen. Also da geht es darum, dass jemand die Person ist möglicherweise blind, hat ein Zusatzgerät, eine sogenannte Braillezeile, wo man dann Blindenschrift lesen kann und der Computer übersetzt dann irgendwelche Webseiten eben in diese Braillezeile. Auch da gibt es Steuerfunktionen, ähnlich wie Maus, nur vielleicht nicht ganz so freizügig, dass solche Geräte unterstützt werden. Oder dass jemand mit eingeschränktem Sehvermögen und vielleicht Brille mit dicken Gläsern die Chance hat, mit dem Zoom vom Browser den Text zu lesen. Aber dafür muss der Text vielleicht auch kontrastreich sein. Ich habe das letztens auf irgendeinem Plakat gesehen, das war so ein helles Blau als Hintergrund und dann weiße Schrift da drauf. Das konntest du erst lesen, als
konntest
du davor
nicht lesen.
Also um solche Dinge. Mhm. Ja, genau. Also um solche Dinge geht es in diesem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ich finde, coole Sache, hilft vielen Menschen weiter. Und jetzt werden Organisationen natürlich übers Gesetz dazu gezwungen, das zu machen. Was hat das mit dem Datenschutz zu tun? Hast du eine Idee, was das mit dem Datenschutz zu tun haben könnte?
Das wollte ich jetzt auch fragen. Ich weiß ja, was du machst. Also du bist ja im Datenschutz tätig. Und weil du ja jetzt gesagt hast, das kommt oder trifft dich immer mehr oder du bemerkst, dass immer mehr Anfragen kommen oder so. Inwieweit betrifft dich das denn im Datenschutz dann? Also ich habe das auch schon gehört, aber ich hätte jetzt so aus, ich muss dazu sagen, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ich muss jetzt sagen, wo hast du denn Berührungspunkte damit?
Also aus meiner Sicht gibt es so drei Bereiche im Datenschutz, die durch dieses Thema berührt werden. Wir haben, wenn wir uns um den Datenschutz in einem Shop, auf einer Webseite kümmern, in irgendeine andere Art von Online-Portal, was haben wir dann? Wir haben häufig Informationspflichten, die berühmte Datenschutzerklärung oder andere Infotexte, wo Datenschutz eine Rolle spielt. Wir holen online gerne Einwilligungen ein, beziehungsweise möchten gerne einen Vertragsschluss realisieren. Jetzt mal diesseits des Vertragsrechtlichen. Haben wir da auch wieder irgendwelche Texte, die angezeigt werden, irgendwelche Buttons, die man drücken muss? Und zuletzt haben wir einfach, bestimmte Funktionalitäten, die wir darstellen wollen. Also beispielsweise, ich möchte auf meiner Webseite ein Google Analytics Tracking machen, dann habe ich mein klassisches Cookie-Banner, wo dann irgendwie 60-65% der Leute auf alles akzeptieren klicken, die anderen lehnen ab und so 1-2%, das sind so die üblichen Werte, die gucken dann in die Detailtexte rein und geben eine differenzierte Einwilligung ab. Und das muss zukünftig halt nicht einfach nur so funktionieren wie bisher, sondern dann muss ich davon ausgehen, mein Cookie-Banner wird jetzt von jemandem gelesen mit einer Braillezeile. Und da habe ich ganz andere technische Voraussetzungen.
Mit den 320 Anbietern, die da drin stehen.
Ja, genau. Also Menge von Text spielt eine Rolle. Für die Menschen, die keine technische Unterstützung brauchen, außer vielleicht etwas Zoom, die brauchen einen kontrastreich abgebildeten Text. Wenn wir dann darüber sprechen, welche Farbe hat denn der Alles-Akzeptieren-Button in meinem Cookie-Banner und der Alles-Ablehnen-Button, dann müssen wir das zukünftig nicht nur durch den Datenschutz betrachten, sondern es gibt Anforderungen für den Kontrast. Und wenn die Anforderung dann zufriedengestellt ist, müssen wir im Datenschutz aber nochmal nachgucken, ist das mit dem Button denn jetzt immer noch in Ordnung? Also wir haben Rechtsprechung, wie diese Buttons zu gestalten sind und passt das, wenn mein Barrierefreiheits-Berater da drüber geschaut hat. Was ich total cool finde.
Guter Stichpunkt. Aber das überprüfst doch nicht du als Datenschutzbeauftragter, oder? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, hier ist mein Einwilligungs- oder mein Consent-Banner und hier ist mein Button, dann kannst du jetzt aus Datenschutzsicht noch sagen, ja, aber das ist so an der Grenze zum Nudging oder es geht so nicht oder wie auch immer, aber aus Datenschutzsicht. So, jetzt bist du dann auch der Barrierefreiheitsbeauftragte, der das dann auch noch aus der Perspektive betrachtet, oder sagst du es einfach so, ja, ich weiß, da gibt's was. Für die Personen, die, sagen wir mal, eine Seheinschränkung haben, ist das dann nicht mehr klar ersichtlich. Also auch im Datenschutz nicht. Er wird dann eben nach diesen Vorgaben aus der DSGVO nicht mehr informiert oder ist nicht mehr informiert genug, kann es nicht gut genug erkennen oder so ähnlich.
Ich gebe dir ein Beispiel, wo man das ganz gut sehen kann, welche Art die Anfragen sind. Also typischerweise werden die Online-Auftritte von irgendwelchen Technik-Tools gescannt, dann gibt es Berichte, dann gibt es Berater, die können mit diesen Berichten etwas anfangen und helfen dann dabei, mit dem Kunden darüber zu sprechen, was muss ich denn an der Webseite anders machen, wo muss Text anders formatiert werden. Aber unter der Motorhaube gibt es auch Dinge. Beispielsweise, wenn ich Buttons oder Links habe, das könnte ein grafischer Button sein und da steht halt einfach irgendein Text. Wenn ich als Datenschützer sage, das ist mein Button, mit dem klicke ich dann und gebe eine Einwilligung ab, dann schaue ich mir den Button an, schaue, weil, wie ist der beschriftet, passt die Beschriftung und findet sich das oben in meinem Einwilligungstext wieder. So im Sinne von, mit Klick unten auf den Button, ich willige ein, passiert das und das. Das ist in sich stimmig. So arbeiten wir heute. Jetzt habe ich aber meinen Experten für das Thema Barrierefreiheit und er sagt, ja Moment, das ist nicht nur die sichtbare Beschriftung. Im Quellcode, im HTML-Code meiner Webseite muss dieser Button jetzt auch noch einen Namen haben, weil dann meine Unterstützungsgeräte, wie zum Beispiel so eine Braille-Zeile, die liest dann auch diese zusätzlichen Technikdaten aus. Und dann bekommt möglicherweise die betroffene Person über ihre Technik nicht die grafische Beschriftung meines Buttons, sondern diese Metainformation, die im Quelltext drin steht. So, und da haben wir technische Einschränkungen. Wenn es nicht drin ist, genau, dann es ist nicht drin, ist,
dann ist es nicht vorhanden aus Datenschutzsicht für diese Personen.
Genau, kann ja, die dann noch einwilligen.
Damit hast du keine Einwilligung.
Oder noch viel schlimmer, die Berater, die haben, also die machen das mit guter Absicht. Die sehen dann, okay, ich kann vielleicht nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen da reinmachen oder ich kann keine Umlaute. Die schreiben dann einfach andere Begrifflichkeiten rein. Also etwas anderes, als was auf meinem Button draufsteht. Und da muss man sich die Frage stellen, ob diese Begrifflichkeit denn überhaupt noch in meinen Einwilligungskontext passt. Oben steht, willige ein mit Klick auf den Button, ich willige ein. Und unten lese ich mit meiner Braille-Zeile, okay. Also, und da müssen wir Datenschützer dran und gucken, dass dann hinterher das, was jetzt über diese zusätzlichen Tools unter der Motorhaube passiert, ob das zur datenschutzrechtlichen Gestaltung überhaupt noch passt und damit wirksame Einwilligung, wirksame Verträge und wirksam informiert wird.
Mhm. Ja, das ist spannend. Ich hatte das noch überhaupt nicht, habe ich ja schon gesagt, überhaupt nicht so auf dem Schirm, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also, dass das eine ins andere übergeht oder man das zusammen denken muss. Aber ja, klar, also so wie du es beschreibst, ist absolut notwendig, weil man, das ist wahrscheinlich auch der Sinn von dem Gesetz, dass eben man die Leute mit diesen Einschränkungen eben auch nicht vergisst. Auch nicht aus Datenschutzsicht.
Ja. Auch für mich handwerklich, wenn ich mir heute eine Webseite angucke und dann sagt der Kunde, ja gut, schau dir da hinten meine Newsletter-Anmeldung an, ob das so datenschutzrechtskonform ist, ansonsten gib mir bitte Impulse, wie ich es besser machen muss. Ich werde zukünftig unter die Motorhaube gucken müssen. Ich muss selber verstehen, was würde denn der Mensch mit seiner Braille-Zeile oder mit einem anderen Unterstützungsgerät, was ist da für eine Sichtbarkeit und passt das halt auch, wie bei dem normalen, nicht oder normalen sind sie alle, aber bei dem nicht eingeschränkten Besucher der Webseite.
Hm. Naja, im Endeffekt, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber im Endeffekt erweitert das ja sozusagen die Zielgruppe in Anführungszeichen. Also du hast eben dann, oder du musst die schlecht sehen oder die eben so eine Braille-Zeile haben, mitdenken, die gar nicht sehen, die, ja, ich weiß nicht, gibt's auch was, ich überlege gerade andere Einschränkungen mit Hören ist da vielleicht was? Das ist ein ganz schön weites Feld, das man dann neu betrachten muss.
Das lasse ich aber offen, weil das kommt erst so langsam. Zu dem Thema Barrierefreiheit gehört auch das Thema einfache Sprache. Hm. Das heißt, möglicherweise müssen wir zukünftig in der Datenschutzberatung rechtswirksame meinetwegen Einwilligungstexte, rechtswirksame oder rechtlich zulässige Informationstexte bereitstellen, aber mit der Einschränkung, das muss einfache Sprache sein. Finde ich total faszinierend.
Das ist sehr schwierig. Ich hatte das schon mal, weil es eben ein Kunde angefragt hat, weil die selber den Anspruch auch haben, einfache Sprache oder auch einen Teil ihrer Webseite auch in einfacher Sprache anbieten und wollten dementsprechend auch die Datenschutzhinweise in einfacher Sprache haben. Und dann habe ich natürlich sofort dran gedacht, ja, es gibt ja die Piktogramme oder soll es ja geben laut DSGVO, also Bildnisse, Bildzeichen, ich weiß nicht mehr genau, wie Piktogramme heißt in der DSGVO.
Genau.
Und habe dann danach gesucht und natürlich, wir wissen es mittlerweile, es hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Aber ich habe in Baden-Württemberg, ich weiß leider nicht mehr, welches Amt oder Ministerium oder irgendwas, also irgendeine öffentliche Stelle gefunden, die tatsächlich ihre Datenschutzhinweise in einfacher Sprache dann zusätzlich noch verfasst haben. Und das fand ich total cool. Jetzt ist halt dann die Frage, die sich Otto Normalbürger fragt, naja, warum ist denn das nicht immer in einfacher Sprache gehalten? Also es ist eh schon viel zu kompliziert. Gibt's die genau. Vielleicht sollten wir generell versuchen, es einfacher zu formulieren. Wenn es dann auch einfach geht und richtig ist, dann ist es super. Also ja, ich fände es auch gut.
Ja, cool.
Ja, das sehr ist ein schönes Ziel, oder wir versuchen es.
So, ich habe im Augenwinkel gesehen, bei mir sind schon wieder die nächsten irgendwie rund 10 E-Mails eingetroffen. Ich glaube, bei mir geht es jetzt erstmal wieder weiter mit E-Mails lesen und dann gleich Mittagspause.
Ja.
Ja, es war schön mit dir. Danke für den Austausch.
Hat Spaß gemacht, ja, Thomas. Mahlzeit. Bis zum nächsten Mal und Mahlzeit am Gurten.
Grüße in den Süden. Bis dann.
Gut. Ciao. Tschüss.
So, ich drück mal langsam.
Offizieller Teil vorbei.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.